Eine neue Woche, eine neue Folge Major Talk. Wir haben wieder einiges zu besprechen, denn der Sport in den USA hat uns wieder ganz, ganz viele Geschichten geboten. In der NFL schauen wir heute mit großem Fokus auf die Patriots und auf deren ja ein bisschen überraschendes Comeback in den letzten Wochen und wollen so ein bisschen besprechen, okay, haben eigentlich die Mannschaften keine Lust oder warum will in der AFC niemand der wirklich große Favorit sein und wer der Favorit am Ende vielleicht trotzdem sein könnte, bespreche ich heute unter anderem mal wieder mit meinem lieben Partner Ferdi. Ferdi, ich grüße dich.
Moin, Bjarne.
Das soll es aber natürlich noch nicht gewesen sein für alle anderen Fans der Sportarten. NBA ist natürlich auch auf unserem Programm, denn dort gibt es auch ein unglaubliches Überraschungsteam, die Wizards. Auf das wollen wir heute ein bisschen näher schauen und unter anderem erklären, warum Isaiah Hartenstein bei den LA Clippers vielleicht doch mal so ein richtig, richtig guter Deutscher in LA werden könnte. Das alles dort so und natürlich sind die anderen beiden Sportarten mit richtig großem Fokus am Ende auch dabei. Dazu aber später was, denn den Ablauf, den kennt ihr, die NFL. Damit wollen wir heute wieder starten und fertig. Ich habe es eben schon angedeutet, die Patriots heute sind das Thema.
Genau, die New England Patriots sind das Thema. Ein Team, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich Spaß daran habe, das siegen zu sehen, weil Tom Brady mir irgendwann dann doch so ein bisschen auf die Klöten gegangen ist. Jetzt finde ich aber, machen die richtig Spaß und richtig Laune. Und vor allem macht Mac Jones Laune. Da werden wir gleich drauf gucken. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Patriots haben in dieser Woche am Sonntag ganz deutlich mit 45-7 gegen die Cleveland Browns gewonnen. Das Ganze, nachdem sie 7-0 hinten lagen, heißt, alle Mathematiker aufgepasst, 45 Punkte am Stück. Das ist eine Ansage in einem Duell gegen Cleveland, die ja auch durchaus Playoff-Ambitionen haben. Und ein Mann, der dafür verantwortlich ist, ist eben Mac Jones. Als Rookie-Quarterback glänzt er in den letzten Wochen. Auch diese Woche gut gespielt mit 19 angebrachten Pässen von 23 Versuchen, 198 Yards, 3 Touchdowns. Und ich finde, dieses Deadline zeigt ganz gut, was macht Mac Jones bisher in der NFL aus. Und zwar solides Play-Calling, stabiles Play, 19 Pässe, keine 200 Yards. Und das ist einfach das, was in New England so lange so gut funktioniert hat unter Tom Brady. Kurze Pässe, Screens, schnell den Ball loswerden und dann gucken, was sich danach entwickelt und wirklich peu à peu für jeden Down ein paar Yards abknabbern. Und so bewegt man dann eben die Ketten und kommt in gute Position, um zu scoren. Das haben sie gemacht. 45 Punkte, glaube ich, sprechen am Ende. Für Mac Jones ist es auch ein momentan richtig guter Lauf. Er ist insgesamt der 7. Rookie-Quarterback, der 4 Spiele in Folge gewinnt und das mit einem durchschnittlichen Passer-Rating von über 100 Punkten. Richtig stabil, das können viele Veteranen nicht über so eine Strecke aufweisen. Und wenn wir generell über die Saison gucken, was macht Mac Jones da, dann sind das genauso gute Zahlen. 2333 Yards im Passspiel, 13 geworfene Touchdown-Pässe, 7 Interceptions, das könnte vielleicht noch ein bisschen runtergehen und ein Passer-Rating von 94,1 für einen Rookie. Sehr, sehr stabile Zahlen, oder Bjarne?
Vollkommen richtig. Also ich glaube, teilweise ein paar Fans der Patriots werden sich so ein bisschen die Augen gerieben haben am Wochenende und gesagt haben, ey, steht da doch wieder Tom Brady in seiner Prime da unten oder was ist da denn los? So wie sie besonders bei diesem 45-0-Lauf über die Defense daher ja, rüber gebrettert sind, so ehrlich muss man es ja schon sein. Oder schon sagen, und Mac Jones mit seinem vielleicht bisher besten Spiel in der NFL, zumindest für mich, wie er die Secondary der Browns wirklich teilweise zerlegt hat mit zielgenauen Pässen, problemlos unter anderem John Johnson immer wieder attackiert hat und immer wieder gut geworfen hat. Am Ende, glaube ich, macht er 3 Touchdowns und macht alles richtig und spricht, glaube ich, dieses Spiel nur so oder ist ein perfektes Beispiel dafür, wie er sich entwickelt hat in den letzten Wochen. Also war ja schon so, dass er unfassbar kritisiert wurde und unfassbar gesagt wurde, ja, ob der physisch überhaupt möglich, ob das überhaupt der richtige Quarterback für so eine Liga ist, keine Ahnung. Und jetzt hast du es angesprochen, ist er derjenige, der 4 Siege in Folge auf seinem Revers hat und die Patriots plötzlich wieder in die Playoff-Ränge oder richtig nah dran führt und dementsprechend macht er alles richtig. Er bewegt sich in unfassbar gut in der Pocket für sein Verhältnis und macht sehr, sehr wenig Fehler. Du hast es gesagt, viele kurze Pässe. Er wird nie der riesen Playmaker werden, aber er macht viel richtig, bewegt den Ball in enge Fenster, platziert er die unfassbar gut und dementsprechend ja, eine richtig gute Entwicklung von Jones und dementsprechend auch von den Patriots.
Auch wenn das jetzt nach den ersten 10 Spielen schwierig zu sagen ist, aber würdest du tatsächlich behaupten, mit Mac Jones haben die Patriots den Brady-Erben gefunden?
Oh, das ist eine große, große Sache. Brady ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ob er jetzt der Erbe ist, ich glaube, da tut man weder Brady noch ihm einen Gefallen, wenn man da jetzt schon so einen Vergleich anstrebt. Trotzdem liegt es natürlich irgendwo auf der Hand. Er macht sich und ich glaube, das ist das Positive. Ob er der Brady-Erbe ist, weiß ich nicht. Bezweifle ich sogar trotzdem immer noch. Ich weiß nicht, irgendwie schwebt über ihm so diese Aura so ein bisschen, dass man ihn trotzdem sehr kritisch sieht. So ehrlich ist das. Das war schon vor dem Draft so und das ist auch jetzt nach den ersten 10 Spielen so. Aber ich bin positiv überrascht und ich glaube, viele Kritiker sind das auch. Und wenn er sich so weitermacht, dann haben die Patriots auf jeden Fall jemanden, ob er mit Brady und seinen Erfolgen gleichzieht, ist das eine, aber auf jeden Fall jemanden, der in den nächsten Jahren die Patriots wieder zu Erfolg führen kann.
Mal gucken, ich bin gespannt, was da in Foxborough passiert. Die Leistung von Mac Jones, die war richtig gut, aber wir haben auch noch einen Wide Receiver, auf den wir gucken wollten, denn der hat endlich seinen ersten Touchdown-Catch gefangen. Jacoby Myers, von dem reden wir, es war der erste in seiner Karriere. Davor hatte er 197 Targets, in seiner dritten Saison ist er im Übrigen. Und das war jetzt sein erster Touchdown. Ja, damit war er der Receiver, der am längsten dafür gebraucht hat. Trotzdem für ihn wahrscheinlich gut, weil er hatte schon einige Touchdown-Pässe eigentlich gefangen. Die wurden aber wieder zurückgenommen mit Flaggen oder sonstigem. Das war bitter. Jetzt hat er es endlich geschafft. Und vielleicht auch das spricht für Mac Jones und die Patriots-Offensive, dass er eben alle bedienen kann und diese Offensive managt und zum Sieg führt. Wir wollen auf den aktuellen Trend der Patriots gucken. Die haben nämlich 4 Spiele in Folge gewonnen. Das hatte ich vorhin schon kurz gesagt. Es waren Gegner, die gar nicht mal so schlecht sind. Klar, die Jets, die musstest du schlagen. Chargers, Panthers und Browns, das waren jetzt die letzten 3 Gegner. Die haben sie besiegen können. Und das sind alles Teams, die noch um die Playoff-Plätze kämpfen. Deswegen, auch da muss man sagen, das sind gute Gegner gewesen. Gerade die Chargers und die Browns in der AFC. Eigentlich Teams, die man vor der Saison locker in die Playoffs gewähnt hat. Deswegen finde ich das eine sehr gute Leistung. Wenn wir den Blick ein bisschen erweitern, dann sind es 5 Siege aus den letzten 6 Spielen. Also noch ein bisschen besser gefühlt diese Statistik. Sie stehen jetzt insgesamt bei 6-4, sind in der eigenen Division in der AFC East knapp hinter den Buffalo Bills. Die haben ein Spiel weniger gespielt. Heißt, wenn die jetzt die nächste Partie verlieren würden, dann hätten sie nach 10 Spielen den gleichen Rekord wie die New England Patriots und deswegen das Divisionsduell im Osten der AFC noch richtig offen. Und die haben ja auch noch 2 direkte Duelle, da wollen wir gleich noch drauf gucken. Denn momentan sind die Patriots 5. in der AFC und somit im Playoff-Picture Stand jetzt. Die nächsten Gegner sind Atlanta, Tennessee und Buffalo. Dann geht's in die Bye-Week. Bjarne, jetzt, auch wenn du vielleicht den Spielplan gar nicht bis zum Ende kennst, wo siehst du die New England Patriots am Ende dieser 17-Spiele-Saison?
Wenn sie so weitermachen wie in den letzten Wochen, dann auf jeden Fall mindestens an dem Platz, wo sie jetzt gerade stehen, an Platz 5 in der AFC, wenn nicht sogar noch einen Platz weiter oben. Du hast ja eben schon unter anderem das oder die beiden direkten Duelle gegen die Bills angesprochen. Das wird natürlich ja unfassbar wichtige Wochen, unfassbar wichtige Spiele. Du hast es selbst in der Hand aus Sicht der Pats, in der Division sogar den Titel zu holen. Du bist jetzt wieder richtig nah dran. Da hätte keiner mit gerechnet vor 3-4 Wochen, nachdem die Bills losgelegt haben wie die Feuerwehr. Und ich glaube, nach Woche 5 oder 6 die Pats bei 2-4 standen. Dementsprechend, du hast es wieder in der eigenen Hand, dein eigenes Schicksal. Und ich bin sehr gespannt, wie die Spiele gegen die Bills aussehen. Und ich glaube stark daran, dass sie, wie gesagt, Playoff-Anwärter sind in dem Modus, wie sie sich jetzt befinden und in der AFC ungefähr dort stehen, wo sie hingehören.
Kannst du mir auch einen Rekord verraten?
Boah, das ist natürlich sehr schwierig. Jetzt muss ich natürlich wieder pokern. Die stehen jetzt bei 6-4, ne?
Richtig.
Ja, dann sage ich mal am Ende, sie gewinnen noch 5 Spiele. Stehen dann bei 6, ne? 11-6 am Ende? 11-7?
11-6.
Ja, 11-6. 11-6 sage ich am Ende. Bin mal positiv gestimmt. Warum
du bist
nicht
positiv, ich auch, aber trotzdem sage ich eben, wegen dieser beiden Duelle gegen Buffalo sind es am Ende nur 10 Siege, 7 Niederlagen. Auch das reicht locker, so wie das momentan in der AFC aussieht für die Playoffs. Und somit gucken wir dann mal auf das gesamte Bild dieser Conference. Und da haben wir so mittlerweile das Gefühl, keiner will so wirklich dieser Top-Favorit auf die Super Bowl-Teilnahme sein in der Konferenz. Klar, die Titans haben guten Lauf, sind momentan Erster, 8-2 Bilanz, 6 Siege am Stück, die sind richtig gut. Und das, obwohl sie ja viele Spieler momentan vermissen in der Offensive. Derrick Henry, dass der raus ist, das wissen wir, wird wahrscheinlich dann erst zu den Playoffs wieder fit sein. Und Julio Jones jetzt auch noch auf die Injured Reserve-Liste gepackt, heißt, der fehlt erstmal noch 2 weitere Wochen Minimum. Deswegen, ich bin gespannt, ob die Titans diesen Lauf halten können. Stand jetzt sind sie wahrscheinlich das beste Team. Da werden wir gleich drüber sprechen, wen wir davon auswählen. Auf Platz 2 haben wir die Buffalo Bills, über die haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Eine Bilanz von 6-3, aber die haben ihre 3 Spiele gegen die Jaguars, Titans und Steelers verloren. Klar, gegen die Titans wissen wir, kannst du verlieren. Die Steelers ja auch gar nicht so schlecht, aber gegen die Jaguars, wenn du ein Top-Team sein willst, musst du die schlagen in meinen Augen. Wie siehst du das?
Hundertprozentig. Haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt. Eine Niederlage, wo keiner weiß, wie die irgendwie zustande gekommen ist. Die Bills haben ja auch diese Woche es gegen die Jets dann umso viel besser wieder gemacht. So ein bisschen Frust, glaube ich, abgebaut. Aber du musst gegen die Jaguars gewinnen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir über die Ravens reden. Genau das gleiche Schicksal mit deren Niederlage jetzt diese Woche gegen die Dolphins. Das sind die Dinge, die dir richtig wehtun am Ende. Und das aber umso mehr nochmal zeigt, dass die NFL eine Week-to-Week-Liga ist. Das ist alles möglich, jede Woche wieder. Du denkst, okay, da ist jetzt ein Team auf dem Vormarsch und ist gut eingespielt. Und plötzlich verlierst du gegen die Jaguars oder Dolphins, die bisher überhaupt noch gar keinen Fuß in der Tür drin hatten in dieser Saison. Bitter, aber passiert tatsächlich fast allen, zumindest in der AFC.
Du sprichst die Baltimore Ravens an, die stehen auf Platz 3 mit einer ebenfalls 6-3 Bilanz nach den ersten 9 Partien. Die hatten schon eine Bye-Week. Niederlage jetzt am Donnerstag gegen die Miami Dolphins. Das ist für mich so ein vom spielerischen Level gar nicht mal so weit weg von den Jaguars momentan. Da war erst Jacoby Brissett drin, dann Tua Tagovailoa, aber immer noch angeschlagen. Und trotzdem verlierst du das in einem wirklich, wirklich zähen Spiel. Das hat mich auch nicht begeistert. Und dann haben wir plötzlich auf Platz 4 die Kansas City Chiefs mit einer 6-4 Bilanz, die jetzt diese Woche, finde ich, deutlich besser aufgetreten sind gegen die Las Vegas Raiders. Patrick Mahomes hat weniger das Big Play gesucht, war ein Manager, hat die kurzen Pässe genommen für 7, für 10 Yards und so wirklich stetig das Feld abgearbeitet und die Punkte erspielt. Das war, finde ich, ein sehr reifer Auftritt. Und wenn die Chiefs das auf einmal weiterführen können, dann sind sie vielleicht am Ende trotzdem wieder, trotz dieser ganzen Probleme, das Top-Team der AFC. Wer weiß, die Defensive sieht jetzt besser aus. Zumindest in den letzten Partien jetzt nur 14 Punkte gegen eigentlich eine gute Raiders-Offensive zugelassen. Wir gucken auf Platz 5, das hatte ich vorhin falsch gesagt, glaube ich. Platz 5 sind noch die Steelers nach deren Unentschieden gegen die Lions. Und das ist nachher auch noch ein Punkt bei meinen Highlights und Lowlights. Dieses Spiel war ein Krampf und kein Kampf. Das war eklig, es war schlechtes Wetter, schlechter Football und ein Unentschieden. Ich hasse persönlich ein Unentschieden im Football. Ich kann das nicht sehen, wenn ein Team eine Bilanz mit 3 Zahlen hat. Das kann ich wirklich nicht verarbeiten. Mir geht das so auf den Sack. Ich weiß nicht, wieso. Mir geht es auf den Sack. Aber man muss sagen,
Dem mathematischen Hören von Stolz, man bringt das wieder nichts.
Nicht, bringt nur alles durcheinander. Es sieht nicht aus. Also alle haben da 6-4, 6-3, 5-3-1. Was ist das denn? Du tanzt vollkommen aus der Reihe. Dann würde ich echt lieber, was hältst du davon, Bjarne, so ein Penalty-Shootout von den Kickern machen?
Das wäre tatsächlich mal eine Idee. Es wäre zumindest wirklich spannend nochmal zum Schluss und hätte vielleicht für einiges entschädigt. Du hast es ja richtig gesagt. Lions, Steelers wahrscheinlich nicht eins der besten Spiele, die man jemals gesehen hat. Ja, warum nicht am Ende nochmal irgendwie aus ein paar Yards Entfernung so ein Ding machen? Wäre wahrscheinlich für alle Fans da draußen zumindest das einzig Spannende gewesen.
Wäre es auf jeden Fall. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Steelers haben davor 4 Siege in Folge gefeiert. Naja, deswegen sind sie noch vor den Patriots, die haben wir angesprochen, die haben ihrerseits einen Lauf. Wir gucken ganz schnell auf Platz 7 noch, das sind die Los Angeles Chargers, bei einer 5-4 Bilanz haben jetzt gegen die Vikings, Patriots, Ravens und Cowboys verloren. Alles gute Teams, die zumindest gut spielen, und für mich muss ein Top-Team aber eben diese direkten Duelle auch mal gewinnen können. Und das machen die Chargers zu selten. Klar haben die Browns geschlagen, die Chiefs geschlagen, aber danach kam nicht viel mehr. Gegen die Ravens wurden sie richtig abgezogen. Das überzeugt mich auch noch nicht, was da passiert. Deswegen, Bjarne, irgendwie kein Team, vielleicht bis auf die Titans, da fehlen aber ein paar gute Leute, ist keiner für mich wirklich der große Favorit. Wer ist es für dich?
Vollkommen richtig. Ich tue mich auch wirklich sehr schwer mit der Frage, wer könnte in der AFC der Favorit sein. Die Titans sind am naheliegendsten und ich sage mal, ich habe sie in den letzten Wochen ja auch mehrere Male gelobt. Du sprichst es natürlich an, ohne Henry, auch ohne Jones, zumindest in den nächsten 2 Wochen, könnte natürlich auch dort irgendwann mal nochmal die erste Niederlage seit langem dazukommen und dass sie vielleicht auch anfangen zu stolpern, aber das machen sie bisher nicht, haben ein ekliges Spiel gegen die Saints gewonnen, auch wenn es knapp war, sie holen sich das Ding und das haben wir ja gerade angesprochen. Alle anderen, die Ravens oder auch mal die Bills, auch die Chiefs am Anfang sind alle gestolpert, die Titans bisher fast gar nicht. Und dafür, ja, haben sie es verdient, zumindest momentan der Favorit in der AFC zu sein. Denn alle anderen, Chargers hast du eben schon angesprochen, auch Bengals, die ja zwischenzeitlich mal genannt wurden, sind es für mich alle nicht. Patriots bin ich sehr gespannt, habe ich auch positives gerade, sagen wir, positiven Vorausblick für die nächsten Wochen prophezeit. Steelers, auch wenn sie 4-mal hintereinander gewonnen haben, ja, bin ich überhaupt nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bills sind für mich eigentlich noch das zweite Team hinter den Titans. Wo ich sage, ganz ehrlich, an einem richtig guten Tag können Buffalo Bills sehr, sehr weit schaffen, sind für mich so eigentlich auf Platz 2 in der AFC, was die Sachen angeht. Dafür müssen sie aber Spiele gegen die Jaguars in den nächsten Wochen gewinnen und dürfen sich solche Klopse nicht mehr erlauben.
Auf jeden Fall, die haben ja noch die beiden Spiele gegen die Patriots. Ich glaube, da wird sich viel entscheiden im direkten Vergleich. Mein Top-Team momentan sind sogar die Titans, einfach weil es im Football immer mal wieder Verletzungen gibt und das Team, das das am besten verkraften kann, wird am Ende auch erfolgreich sein. Deswegen die Titans momentan, was sie da an Stars wegschieben und verkraften müssen, finde ich sehr beeindruckend. Und wenn ich mir mal angeguckt habe, gegen wen haben sie schon alles gewonnen, das waren die Seahawks in der frühen Phase der Saison, da waren sie auch noch deutlich besser. Zweimal gegen die Colts, die auch eigentlich keinen schlechten Football bisher spielen. Die Jaguars klar geschlagen, die Bills geschlagen, die Chiefs geschlagen, die Rams geschlagen und die Saints geschlagen. Die Bills, Chiefs, Rams und Saints, also vier Teams, sind alles momentan im Playoff-Picture ihrer jeweiligen Conference. Und das ist für mich ein Grund, wieso die Titans hoch zu bewerten sind in diesem Jahr. Und das ist momentan mein Top-Team, auch wenn es für mich persönlich nicht das absolute Top-Team ist. Aber wenn ich eins auswählen müsste, dann sind es momentan die Titans. Eine Wahl, bei der ich mich leichter getan habe, ist die des Highlights der Woche. Ich fange jetzt einfach diese Woche mal an, weil ich das schon seit Donnerstag auf den Lippen brennen habe. Offensive Lineman Robert Hunt der Miami Dolphins. Ich glaube, viele kennen den Typen gar nicht. Ich persönlich auch nicht, bevor der diese eine Aktion geliefert hat. Es war Dritter und Goal, es war ein Screenplay. Der Ball war eigentlich, glaube ich, für Gaskins gedacht oder wer auch immer da in der Nähe als Running Back stand. Der O-Liner greift aber trotzdem mal zu und dann bewegt er sich auf einmal unfassbar agil. Und man sieht dann, diese großen Klöpse sind gar nicht so dick. Da sind vor allem viele Muskeln dran, die echt da mit sich schleppen. Und der tanzt da rum, schmeißt sich voll rein, dreht sich in der Luft durch das Tackle und tatsächlich hält er den Ball über die Linie. Und das wäre an sich ein Touchdown gewesen. Nur leider hat er nicht gezählt, weil er nicht befugt war, den Ball zu fangen. Da gibt's ja im Football diese Regeln. Man muss davor ansagen, wenn ein O-Liner den Ball fangen sollen könnte. Und das haben sie nicht gemacht, deswegen war er nicht erlaubt oder befugt, den Ball zu fangen, weshalb der Score nicht gezählt hat. Schade, trotzdem die Aktion für mich total geil, ist ja auch viral gegangen. Bjarne, wer ist es bei dir geworden?
Hey, erstmal finde ich das klasse, also man hat richtig gemerkt, das hat dir wirklich seit Donnerstag auf den Lippen gebrannt, das wolltest du gerne mal loswerden, das ist sehr gut, naja, mit unfassbar agiler Aktion, da hast du recht. Highlight bei mir ist tatsächlich Dak Prescott geworden von den Cowboys Quarterback, weil er einfach letzte Woche nach seinem Comeback auch gegen Denver eine ganz, ganz schwache und gruselige Vorstellung abgeliefert hat und auch zu Recht kritisiert wurde dafür, genauso wie die Cowboys im Allgemeinen und dafür ist er umso stärker diese Woche gegen die Falcons zurückgekommen, am Ende mit 3 Touchdowns. Die Cowboys mit einem richtig starken Auftritt und wenn Bjarne Vogt eins mag, dann ist es dann, wenn jemand, nachdem man eine richtig schlechte Woche oder eine richtig schlechte Aktion hatte, umso stärker wieder zurückkommt und dementsprechend wird das als Highlight der Woche für mich belohnt.
Der Bounceback Bjarne, also mit Dak Prescott als Highlight. Ich habe jetzt das Lowlight gewählt und das war für mich ganz klar, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, die Partie der Detroit Lions bei den Pittsburgh Steelers, ich habe es gesagt, ein Krampf und kein Kampf. Es war wirklich eine Schlammschlacht im Heinz Field. Schlechtes Wetter, Goff war verletzt am Rücken, hat nicht sein bestes Football gespielt. Big Ben sowieso raus auf der Covid-Liste, Mason Rudolph für ihn eingesprungen. Und es war einfach nichts. Also bis auf diesen Hurdle von DeAndre Swift war für mich kein wirkliches Highlight in dieser Partie mit dabei. 16-16 am Ende der Endstand, das hatten wir schon angesprochen. Die Steelers fumblen in der Overtime 2-mal in der Field-Goal-Range. Und dann willst du auch wirklich nicht gewinnen. Auch das ist ein Grund, wieso die Steelers für mich kein Top-Team sind. Das hatten wir jetzt heute oft genug thematisiert. Bjarne, wer ist bei dir das negative Zeichen dieser Woche?
Das negative Zeichen ist tatsächlich ein Team, das eigentlich gern ein Top-Team wäre, aber wie wir es gerade schon angesprochen haben, die Baltimore Ravens kein Top-Team war in diesem in dieser Woche mit der Niederlage gegen die Dolphins. Du hättest in der AFC North davonziehen können mit einem Sieg, hast du nicht gemacht. Du gehst gegen Miami baden und das gegen ein Team, wo du wirklich nicht baden gehen müsstest. Momentan für mich einer der schlechtesten Offensive Regular Season Auftritte von Lamar Jackson als Quarterback, an die ich mich so in der jüngeren Vergangenheit erinnern kann. Und dafür für mich die Ravens, Lowlight der Woche.
Auf jeden Fall gehe ich mit. Jetzt alle, die denken, oh Mann, jetzt haben die aber viel über die AFC gesprochen und das sind alles keine Top-Teams. Ja, euch kommt zu den Ohren raus, uns auch schon ein bisschen. Deswegen machen wir hier den Deckel drauf und gehen ganz schnell in die NBA über.
Denn dort, und das hast du richtig schön gesagt gerade, da reden wir jetzt direkt über ein Top-Team, womit aber wahrscheinlich gar keiner gerechnet hätte, dass wir da jemals dieses Jahr drüber reden. Zumindest nicht als Top-Team oder wenn wir sagen, sie haben gerade einen Höhenflug. Die Rede ist von den Washington Wizards, Ferdi, denn die stehen an Platz 1 im Osten. 10-3 Siege, der beste Start seit 47 Jahren für die Washington Wizards, in den letzten 10 Spielen 8-mal gewonnen. Also unfassbare Nachrichten für die Wizards. Was ist da los?
Ich würde sagen, da ist ein Team, das sich gefunden hat, mit einem Starspieler, Bradley Beal, mittendrin und vor allem die Defensive, hat Bock zu spielen und macht das auch.
du sprichst die Defense gerade schon an, die sich richtig geil gegen den Ball bewegt, wirklich unfassbar aktiv ist. Wollen wir aber vielleicht nochmal ein ganz klein bisschen weiter vorne anfangen, denn du hast es eben schon gesagt, Bradley Beal, ein Starspieler, da gab es doch letztes Jahr noch zwei bei den Wizards, rede natürlich von Russell Westbrook, über den haben wir schon gesprochen, der ist zu den Lakers gegangen und ja, performt da solide, hat mal ein paar Ausreißer nach oben, mal ein paar Ausreißer nach unten, ist eigentlich für mich eine typische Westbrook-Saison bis jetzt, vielleicht sogar noch ein bisschen ja, im soliden Bereich. Wollen wir aber vielleicht nochmal über diesen Trade reden, denn den haben wir uns gar nicht näher angeschaut, denn die Lakers haben wir damals nicht nur Westbrook, haben da nebenbei auch noch zwei Zweitrunden-Picks für die Jahre 2023 und 2029 erhalten. Die Wizards haben aber richtig, richtig dick eigentlich abgesahnt im Gegenzug, denn sie haben Kyle Kuzma bekommen, Montrezl Harrell und Caldwell Pope von den Lakers, haben unter anderem, da waren auch noch die Pacers und die Nets und die Spurs, in diesem ganzen Riesentrade irgendwie mit verwickelt. Da haben sie noch einen Aaron Holiday, einen Dinwiddie, einen Isaiah Todd bekommen. Also eigentlich ihr Team durch einen Trade komplett neu aufgestellt. Und das Fetti ist bisher richtig gut aufgegangen. Denn besonders Harrell und Kuzma glänzen. Harrell von der Bank, unfassbare Energie. 17,7 Punkte, 9 Rebounds im Schnitt. Besonders in der Defensive richtig gut aufgelegt. Und auch Kyle Kuzma bisher mit einem wirklich guten Saisonstart. Würdest du schon so weit gehen und sagen, bei diesem Trade, wo vielleicht alle am Anfang dachten, oh, jetzt kommt Westbrook nach L.A., zu James, zu Davis und die Wizards, die letztes Jahr im Play-In-Tournament zwar gerade so wegen Westbrook überhaupt reingekommen sind, aber das nicht mal überstanden haben, ey, um wie soll es denn jetzt um die stehen? Sind die eigentlich der wirkliche heimliche Gewinner dieses Trades?
Für mich sind sie nicht nur der heimliche Gewinner. Also Westbrook in Los Angeles, das passt noch nicht ganz. Allein deswegen, finde ich, ist L.A. da als Verlierer rausgegangen. Und jetzt haben sie da in Washington drei Jungs für Westbrook bekommen, die allesamt liefern. Ich glaube, Kuzma ja auch mit einem Career High bisher, was Rebounds angeht, was auch für sein Defensivengagement spricht. Ja. Und ich finde generell, nicht nur auf diesen Trade geschaut, muss man dem Office der Wizards ein großes Kompliment ansprechen oder aussprechen. Denn an sich hat das Ganze ja schon angefangen vor zwei Jahren, als sie John Wall weggeschickt haben mit einem Erstrundenpick für eben Russell Westbrook. Der hat dann ein gutes Jahr gespielt, viele Triple-Doubles, den Rekord aufgestellt, hat die Franchise so ein bisschen in den Fokus auch gestellt. Sie waren ja komplett in den Playoffs in der ersten Runde, sind da aber baden gegangen. Und ja, dann ging es ja da los. Und was sie jetzt als Gegenwert nochmal oben drauf bekommen haben, Westbrook weg, der liefert auf einmal nicht mehr. Stattdessen hat Washington ein sehr gutes Teamgefüge, was auch mit dem neuen Coach sehr gut harmoniert.
Hast du natürlich recht, in der ersten Playoff-Runde nicht im Play-In-Tournament ausgeschieden letztes Jahr. Und natürlich, wir wollen ja auch nicht nur negativ über Westbrook reden, auch wenn er bisher wirklich einen soliden, durchschnittlichen Saisonstart bei den Lakers hat. Hat er, wie du es richtig gesagt hast, letztes Jahr dieses Team mit angeführt, mit Beal. Sorgt aber jetzt mit diesem Trade halt dafür, dass da eine komplett neue Truppe steht und dass die Wizards besonders defensiv, auch dort ist es eben schon bei dir angeklungen, durch diesen Career High von unter anderem Kyle Kuzma, was Rebounds angeht, richtig gut dabei ist mit 103 zugelassenen Punkten im Schnitt, bisher das fünftbeste Defensiv-Rating der Liga, sind da wirklich richtig aktiv unterm Korb und machen das sehr gut, sogar ein Bradley Beal, dem man das gar nicht immer so zutraut, der immer so im Fokus steht, dass er vorne unfassbar viele Points macht und viele Assists gibt, glänzt momentan mit hervorragenden Momenten in der Defense. Und das spricht für mich immer dafür, okay, das stimmt es in einer Truppe. Die haben Bock momentan, die sind richtig gut drauf. Und das wirft natürlich die Frage auf, Ferdi, was ist überhaupt möglich für die Wizards? Ist das so eine Geschichte, okay, die starten einfach mal gut aus den Startlöchern, haben jetzt 10 Siege, alles klar, mal schauen, was da möglich ist. Oder sagst du, auf lange Sicht werden sich da Mannschaften wie die Nets, wie die Bucks, wie Philly im Osten klar vor ihnen durchsetzen?
Das ist natürlich so eine ganz klassische Frage, die man sich immer stellt nach der ersten Saisonphase, wenn ein Underdog sehr gut startet und auf einmal ganz weit vorne steht. Aber ich glaube insgesamt, auch am Beispiel von Kuzma, kann man sagen, er hat, glaube ich, einen Durchschnitt von 9, irgendwas Rebounds. Davor war sein Bestwert 6, irgendwas. Das ist ja ein deutlicher Sprung. Und ich glaube nicht, dass das angewendet auf das gesamte Team diesen Schnitt halten kann, und deswegen glaube ich, dass sich auf Langzeit auch einfach die Qualität von den Nets, von den 76ers, von den Bucks und sonst was, oder Heat auch zum Beispiel, durchsetzen wird. Aber ich denke, dass die Wizards auf jeden Fall mal für mich ein klarer Playoff-Kandidat sind, auch übers Play-In-Turnier hinaus. Also ich glaube, sie könnten den Sprung direkt schaffen. Ob das am Ende für ein Heimrecht in der ersten Runde reicht, ist schwierig zu sagen, weil einfach die Qualität dann doch in der Breite, vor allem bei anderen Franchises im Osten, dann doch besser ist.
sehe ich ähnlich, aber trotzdem sind sie auch für mich auf jeden Fall dieses Jahr ein Team, mit dem es zu rechnen gilt, die einen richtig, richtig starken Saisonstart hingelegt haben. Und ich glaube, für alle Wizards-Fans da draußen ist es auf jeden Fall schon mal schön zu wissen, okay, wir haben eine sehr wahrscheinliche oder zumindest eine gute Chance, dass es im Februar noch richtig um was geht bei uns, im Februar, März, wenn es dann langsam zum Ende der Regular Season geht und dass wir dann nicht noch einfach irgendwie so ein bisschen rumspielen. Dass der positive Effekt bei den Wizards, und das wollen wir uns noch ein bisschen ganz kurz verdeutlichen mit dem Spiel heute Nacht, denn dort haben sie gegen die New Orleans Pelicans gewonnen mit 105 zu 100. So ehrlich muss man allerdings auch sein, ein Sieg, der zu erwarten gewesen ist. Die Pelicans dafür sogar noch richtig lange, richtig gut mit dabei gewesen. Die stehen nämlich bei 2 zu 13 Niederlagen, also sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet. Mit einem verletzten Zion geht da überhaupt gar nichts in New Orleans. Die Washington Wizards haben sich lange schwer getan, am Ende dann durch einen starken Dinwiddie mit 27 Punkten und mal wieder Montrezl Harrell mit 15 Punkten von der Bank weg mit dem verdienten Sieg und damit, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem besten Saisonstart seit 47 Jahren. Und da sind wir sehr, sehr gespannt, wie Ferdi es eben angesprochen hat, wo der Weg für die Wizards dieses Jahr noch hingehen kann. Begleiten wir für euch. Wollen aber zum zweiten Thema jetzt in der NBA kommen. Und das ist jemand, wo Ferdi und ich, glaube ich, beide ziemlich stolz und ziemlich glücklich und froh gerade sind, dass es für ihn so läuft. Isaiah Hartenstein, tatsächlich dieses Jahr viel erwähnt, viel in der Offseason erwähnt, mit seinem Comeback dann irgendwann, wo er zu den Clippers gekommen ist, sich vorspielen durfte, dann den Platz bekommen hat im Kader. Dadurch, dass es noch Verletzungsprobleme da gerade gibt und jetzt richtig gut performt, Ferdi.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, in diesen Hauptkategorien, was die Statistiker immer erzählen, hat er Karrierebestwerte. Klar, er profitiert ja auch von der Situation im Staples Center, dass einfach Serge Ibaka weiterhin Probleme, ich glaube, mit dem unteren Rücken hat. Kann das sein?
Dürfte der untere Rücken sein. Ich bin nicht sein Arzt, aber ich hätte jetzt gesagt, dürfte der untere Rücken sein.
Dann auf jeden Fall ist es auf jeden Fall irgendwas mit den Wirbeln am Rücken, glaube ich. Und das nutzt er bisher klasse aus. Ich finde, er bekommt ja auch recht viele Minuten. Und immer wenn ich auf diesen Boxscore von den Clippers sehe oder schaue, dann sehe ich, verdammt, Isaiah Hartenstein schon wieder zweistellig oder nah dran. Ich glaube, er hat einen Punkteschnitt von 7, irgendwas. Ist auf jeden Fall sehr stabil. Er bekommt großes Lob ausgesprochen von Tyronn Lue, dem Coach. Und er baut sich da auch wirklich was auf. Mit Luke Kennard zum Beispiel eine sehr gute Chemie, die sich da entwickelt zwischen den beiden auf dem Parkett. Und insgesamt, glaube ich, ist das eine Entwicklung von Hartenstein, die man wirklich nicht erwarten konnte.
Ich wollte gerade sagen, erwarten konnte man es wirklich nicht. Du hast es eben schon viele Punkte angesprochen. Schauen wir vielleicht kurz auf die Zahlen dieses Jahr. 12 Spiele bisher gemacht, über 16 Minuten im Schnitt, über 7,3 Punkte, wie du es richtig gesagt hast, und über 5 Rebounds. Also ist wirklich da, bekommt viel Lob. Auch das hast du angesprochen, wo Tyronn Lue zum Beispiel über den Big Man gesagt hat, er weiß, wie er sich abseits des Balls zu bewegen hat. Und die anderen Jungs wissen auch, wie sie sich bewegen müssen, wenn er den Ball in der Hand hält. Er hilft uns momentan sehr viel weiter. Career High in vielen dieser Stats für ihn und damit tatsächlich etwas, wo man ja im Sommer auch kurz sagen konnte, ja gut, er hat da so eine Spieleroption in Höhe von 1,8 Millionen Dollar in Cleveland ausgeschlagen, wo viele schon dachten, ey, warum macht er das? Also es wäre doch eigentlich was Gutes für ihn gewesen. Nee, er wollte eine andere Rolle, er hat sich das zugetraut, am Ende ist LA auf den Plan gekommen, auch natürlich durch die Verletzungsprobleme bei Serge Ibaka und es hat sich bis jetzt gelohnt. Er ist wirklich drin im Team, er kriegt seine Einsätze, er wird gefeiert mit auch guten Defensiv-Rebounds, die er da in den wichtigen Phasen bringt. Und da vielleicht die Frage nochmal an dich, Ferdi, profitiert er vielleicht gerade nicht nur von der Ibaka-Verletzung, sondern auch dass dadurch, dass natürlich Kawhi Leonard verletzt ist und vielleicht die allgemeinen Erwartungshaltungen um die Clippers immer noch groß sind. Ich glaube, die werden niemals gering sein, aber nicht so groß ist, wie als wenn Kawhi da wäre, dass er sich so ein bisschen in so einem Team festspielen kann. In einem Team, weißt du, wo die Erwartungen vielleicht einfach nicht sind, dass sie jetzt an Position 1 oder 2 durch die Regular Season fliegen.
Auf jeden Fall, der ganz große Druck ist dieses Jahr nicht auf dem Kessel für die Clippers, das sehe ich wie du. Trotzdem ist das natürlich eine These, die man schwer belegen kann. Ich persönlich weiß nicht, ob die Clippers mit Kawhi oder ohne ihm kleiner oder größer spielen. Er ist Center, Kawhi ist es nicht, deswegen ist da zumindest kein direkter Positionskampf zwischen den beiden, wodurch er profitieren könnte. Das macht halt über Ibaka. Aber insgesamt, glaube ich, profitiert er einfach von seiner guten Einstellung. Er hat, wie du schon gesagt hast, auf sich selber gesetzt in der Offseason, hat den Kampf in der Preseason angenommen, seinen Kaderplatz redlich verdient und er belohnt sich momentan einfach dafür, dass er gezeigt hat, ich vertraue mir und meinem Spiel. Und genau das, so selbstbewusst, wie er gerade auftritt, zeigt sich auch.
Schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf Ibaka. Der ist jetzt vor gut einer Woche zurückgekehrt, hat in seinen ersten 14 Minuten noch beängstigend rostig gewirkt. Ich glaube, 0 Punkte, 0 von 5 Würfen getroffen. Hat auch direkt Konsequenzen gezogen, der Spanier, und geht jetzt nochmal in die J-League zurück, um sich erstmal so ein bisschen zurückzukämpfen. Trotzdem zu, auf lange Sicht, ja, wieder der wichtige Mann für die Clippers zu werden.
Ibaka jetzt?
Ja.
Ja, denke ich schon. Ich glaube, Serge Ibaka hat in seiner Karriere schon einiges erlebt und er wird sich davon erholen können. Er ist einfach für mich auch eine gesetzte Bank, sicherlich bei den Clippers, und da wird es dann eher viel mehr darum gehen, wann wird er wieder fit sein, wie lange braucht er, kann man dann die Minuten vielleicht noch am Anfang ein bisschen besser aufteilen, aber ich denke, wenn wir dann Richtung Ende der Saison, spätestens nächstes Jahr gucken, dann wird Serge Ibaka der erste Center im Lineup der Clippers sein, und dann geht es halt eben für Hartenstein zu gucken, wie viele Minuten kriegt er dann noch, weil ich glaube, Zubac vor ihm ist, der es auch sehr gut macht.
Zubac macht es auch sehr gut und trotzdem ist Hartenstein dabei, für seine Minuten zu kämpfen. Das macht er sehr, sehr gut. Es hat allerdings auch einen Grund, ne? Obwohl er zwar den diesen Rotationsplatz im Kader erkämpft hat und seine Chance bekommt, kann er sich trotzdem nicht mal wirklich sicher sein, den Sprung im Kader, dass er das für die ganze Saison macht. Sein Gehalt ist nämlich nicht fürs ganze Jahr garantiert. Am, ich glaube, 10. Januar müssen die Clippers nochmal eine Entscheidung treffen, ob sie mit ihm für den Rest der Saison weitermachen wollen. Da dürfte es zumindest jetzt gerade für mich keine Zweifel daran geben, dass sie diese Option ziehen. Dafür ist Hartenstein zu positiv in den letzten Wochen aufgefallen und besonders von Tyronn Lue, vom Coach, gelobt worden. Und das freut uns natürlich sehr. Schauen wir vielleicht zum Abschluss nochmal auf die Stats der Clippers im Allgemeinen. Liegen auf der 6 im Westen, sind bei 8-5 Siegen. Allgemein in den letzten 10 Spielen 7 gewonnen, also sind da wirklich wieder nach einem sehr schlechten ersten 5 Spielen gut reingekommen in den letzten Wochen, und sind wir gespannt, was sie besonders ohne Kawhi Leonard, der noch länger fehlen wird, in diesem Jahr zustande sind zu leisten. Und besonders auf Hartenstein haben natürlich wir weiter ein großes Auge, wollen damit aber die NBA schließen für heute und zur NHL rüberkommen, denn dort machen weiterhin Deutsche auf sich aufmerksam mit ihren Teams, und darum muss es gar nicht immer um Leon Dreisettel direkt gehen, sondern es kann auch mal andere betreffen. Letzte Woche war es Moritz Seider, davor war es auch irgendwann mal Philipp Grubauer. Heute reden wir über Nico Sturm, der spielt nämlich bei den Minnesota Wild, und die Ferdi sind nach 14 Spielen Erster. Was ist da los in der Central Division?
Ja, was genau los ist, weiß ich nicht. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, die Wild macht da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Da hatten sie auch, finde ich, eine sehr gute Regular Season gespielt, waren in den Playoffs, haben vor allem hinten raus einen guten Lauf gehabt. Und das Team ist wirklich gut aufgestellt. Sie hatten ja auch in der Offseason mit Kirill Kaprizov verlängern können, dem Russen, der letztes Jahr schon eine Riesenbank war. Und jetzt kommt einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung bei ihm dazu. Und insgesamt ist dieses Team wirklich eins, das man nicht zu leicht nehmen sollte, wenn man der Gegner ist.
Dass man nicht so leicht nehmen sollte, da sagst du es auf jeden Fall richtig. Haben jetzt vor kurzem 5-2 gegen Arizona, gegen die Coyotes gewonnen, somit den 4. Sieg in Folge eingefahren und stehen an der Spitze der Central Division. Sturm bei dem Spiel gegen Arizona 13 Minuten auf dem Eis, da zwar ohne Scorerpunkt, aber insgesamt in allen 14 Spielen Eiszeit bekommen. 3 Tore, 2 Assists. Vielleicht noch einen kurzen Satz von dir zu ihm. Nico Sturm bisher mit einer sehr ordentlichen Saison.
Finde ich auch. Also gerade wenn man auf seine Position schaut, dann hat er mit Eriksen Ek einen Center vor sich, der deutlich besser ist. So ehrlich muss man sein, ist auch eine tragende Säule im Spiel der Nordamerikaner, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Und Sturm ist da in diesen Bilanzen, was Tore und Assists angeht, glaube ich, gleich mit seinem Partner Pitlick. Ich glaube, ich heißt ja das, der zweite bzw. dritte Center im Lineup der Minnesota Wild. Und da macht er momentan einen guten Job, spielt sich da deutlich oder ganz klar hinter Eriksen Ek fest und somit für ihn bisher ein sehr gelungener Saisonauftakt, wie ich finde.
Vollkommen richtig, kriegt immer wieder Eiszeit, auch in Powerplay-Phasen, also in wirklich Phasen, wo die Coaches eigentlich nur Spielern vertrauen, die sie da auch gerade wirklich auf dem Eis haben und dem sie zutrauen, was Positives zu vollführen. Und da ist Nico Sturm immer wieder auf dem Eis, das freut uns sehr. Wie gesagt, die Wild am Ende mit 20 Punkten jetzt nach 14 Spielen Erster vor den Winnipeg Jets und den Nashville Predators, die beide mit einem Punkt weniger in der Central Division. Also das wirklich ein sehr guter Start aus deutscher Sicht mal wieder für jemanden, für den Eishockey-Nationalspieler, für Nico Sturm. Und trotzdem, so ehrlich, ich wollte es eigentlich mal eine Folge ohne ihn, aber es klappt irgendwie einfach nicht. Er lässt es nicht zu. Leon Dreisettel sorgt nämlich weiter für Furore. Der 26-Jährige hat beim 5-4-Sieg der Oilers gegen die St. Louis Blues zum 11. Saisonsieg seine Oilers geführt, nämlich mit, jetzt muss ich mal selber ganz kurz gucken, mit 3 entscheidenden Torvorbereitungen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Er liegt nämlich jetzt am Ende nach 7 Spielen, oder aus den vergangenen 7 Spielen, bei 18 Torbeteiligungen, 10 Tore, 7 Assists. Wahnsinnszahlen, Ferdi, du schüttelst auch schon den Kopf. Ich weiß nicht, ob du es wegen mir machst oder wegen Leon, aber ich glaube und hoffe mal eher wegen Leons unfassbaren Stats.
Auf jeden Fall wegen Dreiseitels unfassbaren Stats, weil das ist etwas, der schafft was, was nicht viele schaffen, und zwar mich sprachlos zu stellen oder erstmal auf die Pause-Taste bei mir zu drücken. Das ist, ich glaube, was waren das, 7 Spiele, 18, also deutlich über 2 der Schnitt. Das ist so unfassbar effektiv. Diese Offensive bei den Oilers läuft wirklich gerade sowas von heiß. Also das ist wirklich passend zum Namen eine sehr gut geölte Maschinerie, die da einfach abläuft und wirklich Spiel für Spiel ein Abreißen. Natürlich hast du dieses zweiköpfige Monster mit Dreiseitel und McDavid. Auch dieses gesamte Team ist momentan richtig gut. Ich weiß gar nicht so genau, momentan müssten wahrscheinlich noch die Carolina Hurricanes das insgesamt beste Team der Eishockey-Liga sein. Aber die Oilers sind da nicht weit von entfernt, und das liegt auch an Leon Dreiseitel.
Vollkommen richtig. Die Oilers führen die Western Conference zumindest an. Nach 14 Spielen 3 Niederlagen nur, also 11 Siege. Und Dreiseitel führt mit 15 Treffern vor dem russischen Superstar Ovechkin mit 12 sozusagen die Scorerliste an, aber liegt mit 31 Punkten insgesamt, wenn man die Assists dazu sieht. Sogar noch vor seinem Teamkollegen, vor McDavid, der hat 27, also dieses Duo natürlich einfach gefürchtet in der ganzen Liga. Ich habe mich jetzt auch langsam wieder gefunden, beim 5-4-Sieg, 1 Tor, 2 Assists, so waren da seine Stats, also wirklich Wahnsinn, was Leon Dreisettel dort abliefert, und deswegen muss er in diesem Podcast einfach vorkommen, so ehrlich ist es, denn das ist natürlich besonders aus deutscher Sicht, aber allgemein aus Eishockey-Sicht momentan das Nonplusultra. Und was auch Nonplusultra ist, zumindest die Spieler der MLB, die jetzt gekürt wurden in der Offense, die letztes Jahr richtig gute Saison gespielt haben.
Auf jeden Fall, leider Baseball momentan eine Sportart, wo wir wenig über Deutsche berichten können. Max Kepler ist ja der einzige in der Major League Baseball, den wir da finden, aber seine Minnesota Twins mit keinem guten Jahr, und dementsprechend wurde auch kein Twin ausgezeichnet. Stattdessen aber, richtig, du hast es gesagt, wurden andere Spieler ausgezeichnet, die in der Offensive geliefert haben. Wir hatten ja letzte Woche schon die Gold Glove Awards angesprochen, das sind die Defensivauszeichnungen. Jetzt geht es eben in der Offensive um die besten Spieler, und da fangen wir in der American League, der League von den Twins und Max Kepler, an. Da war vor allem überzeugend der Auftritt der Toronto Blue Jays. Die haben gleich 3 Spieler auszeichnen dürfen, und zwar einmal First Baseman Vladimir Guerrero Jr., ein junger Spieler, auch nominiert für den MVP Award, das werden wir in einigen Wochen auch auflösen können. Second Baseman Marcus Semien und Outfielder Teoscar Hernandez. Das sind die Jungs von den Blue Jays. Insgesamt fand ich auffallend, dass die American League East, die Division der Red Sox, Yankees, Orioles, Blue Jays und Tampa Bay Rays, dominiert hat, wirklich bis auf 2 Auszeichnungen, also von 9, ein ganzes Lineup sozusagen durch. Der Catcher Salvador Perez von den Royals aus der Central Division und der DH, also der Designated Hitter von den Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, hat den Award noch gewonnen. Also 2, die nicht aus der East Division kommen in der American League East. Was ist da los, Bjarne?
Ja, ich glaube, du hast ja eben schon allein die Teams aufgezählt, und da müsste jeder MLB-Fan mal ganz kurz hellhörig geworden sein. Mit den Yankees, mit den Red Sox, mit den Blue Jays, mit den Rays war es einfach eine unfassbar starke Division. So, und unfassbare Qualität dieses Jahr dabei, und dass dort jetzt ein paar Jungs am Ende gebührend, besonders in der Offense, nominiert werden, das, glaube ich, war für niemanden wirklich ein großes Fragezeichen dahinter. Wie gesagt, mehrere Teams und mehrere Spieler wirklich starke Saisons gespielt, und deswegen die East eine der, wenn nicht sogar die stärkste Division dieses Jahr in der MLB.
Ich habe auf jeden Fall viele Argumente für diese These gesammelt. Ich bin dabei, Dave. Auch für mich war es dieses Jahr die mit Abstand stärkste Division, auch wenn wir in der National League West 2 Teams über 100 Siege hatten mit den Dodgers und den Giants. Zu dieser National League kommen wir jetzt, und da haben vor allem die Braves überzeugt, der amtierende Champion jetzt in der MLB. Die haben nämlich 4 Spieler auszeichnen können. First Baseman Freddie Freeman, Second Baseman Ozzie Albies und Third Baseman Austin Riley aus dem Infield und auch noch Pitcher Max Fried. Das ist ja der Unterschied zwischen der American League und der National League. Bei der American League gibt es im Lineup einen Designated Hitter, also einen Spieler, der nur für das Schlagen an diesem Spieltag beauftragt oder zuständig ist. Und bei der National League, da muss dann eben der Pitcher schnell umziehen, Schläger greifen und dann selber an Schlag mal treten. Da hat Max Fried das dieses Jahr ganz gut gemacht. Das war es mit den Auszeichnungen von der MLB erstmal, was die Offensive angeht. Es wurden jetzt auch letzte Nacht die Rookies of the Year ausgezeichnet. Dazu kann ich auch nochmal kurz was sagen. In der American League wurde es von den Tampa Bay Rays, also wieder die American League East, Randy Arozarena. Da wundern sich vielleicht einige, die ein bisschen aufgepasst haben über die letzten Monate und Jahre. Arozarena war letztes Jahr schon in der MLB, hat in der Postseason unfassbar gespielt, wirklich ein Homerun nach dem anderen geschlagen. Er wurde aber trotzdem dieses Jahr als Rookie gewertet, weil er eben noch keine volle Saison gespielt hat und somit war er noch quasi befugt, diesen Titel zu erhalten. Und auch in der National League war es richtig gut, was da gezeigt wurde. Ich glaube, da wurde es am Ende Juan Soto von den Nationals. Also das waren so die Stars, die es dieses Jahr gerissen haben. Richtig gutes Talent, was da auf uns wartet. Und somit finde ich, Bjarne, war das doch eine runde Folge, ohne jetzt mal auf die Uhr zu schauen. Ja, 40 Minuten, rundes Ding, 4 Sportarten, jeweils 10 Minuten im Schnitt. Das passt doch, deswegen würde ich sagen, wir gönnen uns jetzt ein paar freie Minuten, bevor wir uns einen anderen Kram zu Ende machen müssen.
Machen wir einen Sack zu, du hast alles Beteiligte oder alles Gute zum Schluss gesagt und deswegen bleibt uns weiter treu. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Ciao, ciao. Haut rein, ciao.